Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Äußerste Zurückhaltung bei der Auszahlung von Managerboni hatte die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank in der Corona-Krise von Geldhäusern gefordert. Kein Hindernis für die Deutsche Bank, ihre Bonizahlungen um fast ein Drittel zu erhöhen. Ein Thema in dieser Sendung. Außerdem, wie die Corona-Pandemie den Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr verändert hat. Immer weiter nach oben ging es in dieser Woche für viele Aktienindizes, besonders für die großen Dow Jones, S&P 500 und auch für den DAX an der Frankfurter Börse. Das ist jetzt unser Thema. Eine Woche der Rekorde war das. Frage an Claudia Werle. In unserem Börsenstudio geht die Rekordjagd heute weiter.
Heute geht sie nicht weiter. Heute wird eine Pause eingelegt. Der DAX aktuell 0,7% im Minus. Er fällt auf 14.470 Punkte. Aber ja, Sie haben es schon gesagt, der Höhenflug des DAXes diese Woche war wirklich beachtlich. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jeden Tag hat der DAX ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht. Gerade so, als ob der schwere Wirtschaftseinbruch und die nach wie vor grassierende Corona-Pandemie überhaupt keine Rolle spielen würden. Wenn man das jetzt mal vergleicht, vor einem Jahr, da stand der DAX wirklich bei 8.255 Punkten und hat in dieser Woche fast 14.600 Punkte erreicht, so hoch wie nie zuvor. Kurz vor der Sendung habe ich mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock über diesen Boom, über dieses ständige Steigen gesprochen. Was treibt den DAX, wollte ich von Martin Lück wissen, und hier ist seine Antwort.
Das heißt, es ist jetzt wirklich absehbar, dass im weiteren Jahresverlauf die Pandemie und damit natürlich auch die wirtschaftlichen Folgen überwunden werden, dass die Normalisierung des wirtschaftlichen Lebens zurückkehrt und dass damit natürlich auch viele Unternehmen wieder deutlich mehr Geschäft machen, deutlich höhere Gewinne einfahren werden. Und das bildet sich jetzt in den Kursen ab.
Die Ängste, die Sorgen, spielen die keine Rolle mehr?
Doch, selbstverständlich. Ängste bezüglich beispielsweise Unternehmenspleiten oder Arbeitsplatzverlust bestehen schon weiter. Aber natürlich sind hier auch enorme wirtschaftspolitische Unterstützungsleistungen im Raum von Seiten der Zentralbanken, von Seiten der Regierungen, und die überlagern das zum größten Teil.
In dieser Woche hat die neue US-Regierung ihr immens großes Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Inwiefern beeinflusst das denn die steigenden Kurse hier am deutschen Aktienmarkt?
Ja, das ist jetzt praktisch relativ sicher, dass mit Amerika die zweite große Volkswirtschaft, also die größte der Welt insgesamt und die zweitgrößte, China ist ja schon seit fast einem Jahr, seit einem guten Dreivierteljahr wieder am Laufen, sodass hier die größten Nachfrager für deutsche Exportprodukte wieder ganz stark aufs Gaspedal gehen. Jetzt kommt mit Amerika dann eben noch der zweite dazu. Und das bedeutet, dass viele Unternehmen, die internationales Geschäft haben, wieder deutlich mehr absetzen können. Und das treibt natürlich auch die Gewinnaussichten für deutsche Unternehmen und damit die Kurse an den deutschen Börsen.
Profitieren von der derzeitigen Situation tun vor allem Industriebetriebe. In der Dienstleistungsbranche sieht es ganz anders aus. Viele Geschäfte haben noch zu, die Einschränkungen werden noch eine ganze Weile andauern. Driften denn diese beiden Bereiche immer weiter auseinander?
Im Moment eindeutig ja. Im zweiten Lockdown seit dem Herbst haben nur die Dienstleistungsbereiche geschlossen, während die Industrie weitergelaufen ist. Also in der Tat verhilft im Moment die ganze Entwicklung der Industrie zu einem enormen Vorteil. Aber ab der zweiten Jahreshälfte werden die Dienstleistungen wieder aufholen.
Die Börsen im Höhenrausch, ist das wirklich Grund zum Jubeln?
Naja, es gibt im Moment natürlich aufgrund der Situation der Alternativen relativ wenig Möglichkeiten, am Kapitalmarkt rentabel anzulegen, weil die Zinsen so extrem niedrig sind und sehr viel Liquidität da ist, sehr viel Anlagegeld halt nach Investitionsmöglichkeiten sucht, dass die Aktien hier sehr stark im Vorteil sind. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, weil die Zinsen vermutlich zur wirtschaftlichen Entwicklung und auch zur Inflationsentwicklung im Übrigen vermutlich relativ niedrig bleiben dürften. Insofern sind das jetzt etwas verzerrte Verhältnisse, aber das spricht jetzt nicht unbedingt gegen ein weiteres Engagement in Aktien.
Ja, wir leben in verzerrten Verhältnissen. Welche Gefahren sehen Sie denn?
Ja, ich bin ja Volkswirt und ich sehe hauptsächlich die Gefahr, dass uns der Zins als Maßstab für sinnvolle Kapitalinvestitionen so ein bisschen abhanden kommt. Der Zins hat ja in der Volkswirtschaft einen ganz klaren Sinn. Der soll nämlich das verfügbare Kapital zur besten Verwendung bringen. Kapital ist normalerweise knapp, der Zins ist der Preis, der signalisiert diese Knappheit. Und wenn uns dieser Preis abhanden kommt, dann fließt zu viel Kapital in nicht sinnvolle Verwendung. Und das ist langfristig volkswirtschaftlich nicht gut. Und das macht mir am meisten Sorgen.
Besteht nicht auch die Gefahr, dass sozusagen normale Marktmechanismen ausgehebelt werden?
Naja, ein Stück weit ist das genau das, was ich meinte, dass im Grunde der Zins anzeigt, wenn der Markt normalerweise dafür sorgt, wo Kapital hinfließt, wenn Volkswirtschaften innovativ sind, wenn Unternehmer gute Ideen haben und das Kapital dorthin fließt, wo die beste Verwendung ist. Und wenn dieser Mechanismus ausgehebelt wird, dann sind Volkswirtschaften nicht mehr in der Lage, aufgrund des Marktmechanismus die besten Entwicklungen hervorzubringen. Und das ist langfristig schädlich. Deshalb wäre es gut, wenn wir zu normaleren Verhältnissen zurückkehren würden. Und das wird nach der Pandemie auch irgendwann der Fall sein.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Soweit die Einschätzungen zu den Rekorden an den Börsen jüngst. China läuft, sagt Martin Lück, und zwar auch für die Autobauer, Frau Wähler.
China ist ja ein ganz wichtiges Exportland geworden für die deutschen Autobauer, vor allem und gerade mit Blick auf die E-Mobilität. Viele Probleme beeinträchtigen im Moment aber diese Branche. Also das ist beispielsweise die mangelnden Chips, die die Produktion dann letztendlich beeinträchtigen. Vieles in der Branche ist momentan auch in Bewegung, auch was die Zusammenarbeit der Autobauer untereinander betrifft. Ich nenne mal die Allianz Renault und Daimler. Vor mehr als 10 Jahren hat man diese Allianz geschmiedet. Man hatte damals hochfliegende Pläne. Nun hat Renault überraschend Daimler-Aktien verkauft. Die Franzosen können Geld gebrauchen. Ja, bei den deutschen Autobauern kommt das eben nicht so gut an. Daimler-Aktien heute 2,5% im Minus. BMW-Papiere sind schlechter bewertet worden als bisher. Die Aktien auch 2,5% im Minus. VW, ja, China läuft, aber auf dem Heimatmarkt, da sieht es nicht so gut aus. VW-Aktien minus 1,5% heute.
Der Medienkonzern RTL leidet unter Corona. Wurde doch nicht genug ferngeschaut in den letzten Monaten?
Gut, Fernsehen schauen ist das eine, aber zum Fernsehen braucht man ja nicht mehr unbedingt einen klassischen Fernsehsender. Die Streamingdienste haben gerade in diesen Pandemiezeiten Hochkonjunktur. Das Sehverhalten vor allem junger Menschen unterscheidet sich auch deutlich von dem der älteren Generation. Die Konkurrenz wird größer, damit auch die Auswahl für die Werbetreibenden. Also mit anderen Worten, die äußeren Rahmenbedingungen ändern sich. RTL hatte einen Gewinner. Ein Bruch im vergangenen Jahr von rund einem Drittel, hofft nun auf Besserung, die Aktien leicht im Plus.
Schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro gibt nach auf $1,1926. Die Umlaufrendite ist gestiegen von -0,37 auf -0,36% und die Feinunze Gold wird mit $1,705,43 gehandelt.
Danke, Claudia Werle in Frankfurt. Es klingt nobel, der Vorstand der Deutschen Bank verzichtet in diesem Jahr wegen der Corona-Krise auf Teile seiner Boni, aber guckt man genauer hin, wird man doch stutzig. Fast 2 Milliarden Euro zahlt die Bank an Beschäftigte aus, trotz Minigewinn, trotz Stellenabbau und trotz der Forderung der EZB, in diesem Jahr gar keine Boni auszuschütten. Mischa Erhardt über diesen Vorgang.
Gegenüber dem Vorjahr sind die Boni-Ausschüttungen bei der Deutschen Bank um fast 30% gestiegen. Zugutehalten kann man dem Geldhaus, dass es im Krisenjahr 2020 immerhin den ersten Gewinn seit 2014 ausgewiesen hatte. Allerdings war der relativ bescheiden. Jedenfalls weit entfernt von den fast 2 Milliarden Euro ausgeschütteten Boni.
Auf Basis des Gewinns, der den Aktionären zusteht, waren es knapp 150 Millionen Euro. Und daran sieht man schon, dass das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Denn die Eigentümer haben ja auch ein Anrecht auf Dividende. Und da sah es da sehr mau aus. 1,9 Milliarden an Erfolgsboni, das kommt ja auf das normale Gehalt nochmal drauf, ist einfach aus meiner Sicht viel, viel zu hoch.
Sagt Dieter Hein aus dem bankenunabhängigen Analystenhaus Fair Research. Das dürften wohl auch die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank so sehen. Denn die haben während der Krise die Banken des Euroraumes zu maximaler Zurückhaltung bei Dividenden und Boni aufgefordert. In einem Brief hatte Chefaufseher Andrea Enria die Banken aufgefordert, zu prüfen, inwieweit sie die variablen Vergütungen begrenzen könnten. Angesprochen auf die Frage der Boni sagte Deutsche Bankchef Christian Sewing im Februar zur Vorlage der Geschäftszahlen der Bank:
Wir achten darauf und wir sind uns natürlich der allgemeinen Lage bewusst. Auf der anderen Seite sind wir in einem globalen Wettbewerb und werden natürlich wettbewerbsgerecht auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlohnen. Wenn sie international tätig sind, dann müssen sie auch den Wettbewerb im Auge behalten.
Zudem rechtfertigt die Bank die Bonuszahlungen mit den deutlich besseren Finanzergebnissen und den erreichten Zielen im vergangenen Jahr. Dazu gehört ein eiserner Sparkurs, der laut Vergütungsbericht die Beschäftigtenzahl um rund 3.000 minimiert hat, von knapp 88.000 auf rund 85.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher ist die Summe der Fixgehälter leicht zurückgegangen, während die Bonuszahlungen um 30% in die Höhe geschnellt sind. Dabei ging fast die Hälfte der sogenannten leistungsabhängigen Vergütung an die überschaubare Zahl von 4.300 Beschäftigten in der Abteilung Investmentbanking, nämlich fast 900 Millionen Euro. Hohe Bonuszahlungen auch in schlechten Zeiten sind bei der Deutschen Bank kein Novum. So lagen die Bonuszahlungen in den vergangenen 10 Jahren bei über 23 Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum allerdings hat die Bank insgesamt Verluste in Höhe von rund 9 Milliarden Euro geschrieben.
Und dann kann man eigentlich auch nicht argumentieren, dass man die wichtigen und profitablen Mitarbeiter halten muss, weil ganz offensichtlich gibt es die in der Summe eben nicht.
Sagt Branchenanalyst Dieter Hein.
Eigentlich die Mitarbeiter und auch speziell die Investmentbanker plünderten seit Jahrzehnten die Bank aus, was auch auf die Substanz geht. Denn wenn man bei einem Milliardenverlust über 10 Jahre eben diese Boni nicht gezahlt hätte, dann hätte nämlich die Bank keinen Verlust über den Zeitraum ausgewiesen, sondern einen Gewinn. Und so sollte es eigentlich auch sein.
Der 10-köpfige Vorstand der Bank schließlich erhielt im Krisenjahr 2020 50 Millionen Euro an Vergütung. Damit habe der Vorstand seine Gesamtvergütung aufgrund der Krisenfolgen um ein 1/12 gekürzt.
Mischa Erhardt, die Deutsche Bank schüttet in diesem Jahr 2 Milliarden Euro an Beschäftigte aus. Erfolgsbeteiligungen sind aktuell bei weitem nicht selbstverständlich. Manche Menschen haben in den letzten 12 Monaten ihren Job verloren, andere sind seit langem in Kurzarbeit. Ein Jahr Corona haben heute der Bundesarbeitsminister und der Chef der Bundesagentur für Arbeit bilanziert. Mein Kollege Volker Findhammer hat zugehört. Herr Findhammer, wie sieht sie aus, die Bilanz von Herrn Heil und Herrn Scheele?
Ja, Silke Hane, die wichtigste Botschaft ist wohl, dass es trotz des anhaltenden Lockdowns und der zuletzt auch wieder steigenden Arbeitslosigkeit zu keiner wirklichen Entlassungswelle in Deutschland gekommen ist. Die Pandemie habe den deutschen Arbeitsmarkt zwar erschüttert, aber das große Beben sei ausgeblieben, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil. Und das betonte auch BA-Chef Detlef Scheele. Und der maßgebliche Grund, Sie haben es schon erwähnt, dafür ist tatsächlich die Kurzarbeit, die sich im vergangenen Jahr als gewaltiger Puffer erwiesen hat, mit bis zu 6 Millionen Arbeitnehmern in Kurzarbeit im vergangenen April. Das ist ein Instrument, für das die Bundesagentur für Arbeit viel Geld in die Hand genommen hat. Das betonte heute auch nochmal Arbeitsminister Hubertus Heil.
Wir haben im vergangenen Jahr rund 22 Milliarden Euro für Kurzarbeit aufgewendet. Aber ich will deutlich sagen, dass die Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit wirtschaftlich und sozial und auch für die Haushalte des Bundes und der Bundesagentur um ein Vielfaches teurer werden. Also Kurzarbeit ist auch gut investiertes Geld in solchen Zeiten, um Brücken zu bauen über dieses tiefe wirtschaftliche Tal.
Und die Kurzarbeit soll auch weiterhin noch eine große Rolle spielen, zumal ja die Zahlen wieder zunehmen, 2,3 Millionen momentan. Und Detlef Scheele rechnet angesichts des anhaltenden Lockdowns mit bis zu 2,6 Millionen in den kommenden Monaten. Aber für den BA-Chef hat der aktuell anhaltende Lockdown tatsächlich eine andere Qualität als der vergangene.
Anders als beim ersten Lockdown über den April und Mai ist der jetzige aber anders zu beurteilen, denn das verarbeitende Gewerbe ist faktisch nicht betroffen. Internationale Lieferketten funktionieren und die Grenzen sind zwar auch teilweise geschlossen, aber gar nicht so wie beim letzten Mal.
Dennoch bleibt natürlich die Kurzarbeit gerade für die Gastronomie und die ganzen anderen geschlossenen Bereiche nach wie vor das wichtigste Instrument.
Soll sie denn nochmal verlängert werden?
Die ist ja verlängert worden bis Ende 2022. Das soll in jedem Fall so bleiben. Aber dann natürlich hat der Arbeitsminister noch andere Instrumente ins Feld geführt, die momentan wichtig sind. Dann legt er tatsächlich einen ganz besonderen Blick auch auf den Ausbildungsmarkt, wo es ja eine große Frage ist, ob die ganzen Jugendlichen, die jetzt vor ihren Abschlüssen stehen, in diesem Jahr überhaupt eine Chance auf einen Ausbildungsplatz bekommen. Und da will er in der kommenden Woche noch einmal eine Initiative starten, damit es eben tatsächlich nicht zu Defiziten bei der Ausbildung kommt, denn die Auszubildenden von heute, so Hubertus Heil, seien natürlich die Fachkräfte von morgen. Und wir erinnern uns nur einige Jahre zurück, da wurden ja diese Fachkräfte überall händeringend gesucht.
Jetzt bestätigt sich für die Kurzarbeitenden allerdings auch, dass sie für das vergangene Jahr Steuern nachzahlen müssen, obwohl Lohnersatzleistungen ja eigentlich steuerfrei sind. Warum ist das so und wen wird das treffen?
Ja, das Prinzip ist tatsächlich ja schon lange eingeführt. Lohnersatzleistungen wie das Kurzarbeitergeld oder das Arbeitslosengeld sind für sich genommen steuerfrei, führen aber zu einer höheren Besteuerung in der sogenannten Progressionstabelle, weil die Beträge dafür die Berechnung des jeweils individuellen Steuersatzes zum regulären Einkommen hinzugerechnet werden. Dadurch steigt eben dieser Steuersatz und das kann sich dann in beide Richtungen entwickeln. Da wurde heute natürlich gesagt, dass das eine Frage des Finanzministeriums ist, aber damit müsse man leben. Und es betrifft tatsächlich diejenigen, die neben den Lohnersatzleistungen noch ein reguläres Einkommen erzielt haben.
Volker Fintermann live aus Berlin, danke für die Information. Sich am Not anderer bereichern gehört sich nicht. Das zumindest gilt für Abgeordnete, haben wir diese Woche gelernt. Und für Firmen, da gelten andere Gesetze. Ein Beispiel, Invitation Home aus den USA. Die Firma profitiert, wenn Häuslerbauer ihre Schulden nicht mehr zahlen können. Heike Wipperfürth ist dem Geschäftsmodell nachgegangen.
Es sind gute Zeiten für Dallas Tanner, Chef von Invitation Homes, mit 80.000 Einfamilienhäusern der größte Vermieter Amerikas von Eigenheimen. Je schlechter es Amerikas Hausbesitzern geht, umso besser laufen Tanners Geschäfte.
We maintain rent collections around 97% of our historical rate throughout the pandemic.
Das Unternehmen aus Dallas mit 1.000 Mitarbeitern verzeichne einen gesunden Mietzuwachs und habe trotz der Corona-Pandemie einen Großteil der Mieten kassieren können, freute sich der 39-Jährige kürzlich in einer Quartalskonferenz. Der Werdegang von Invitation Homes begann kurz nach der großen Finanzkrise, als 9 Millionen Amerikaner ihre Bleiben verloren, weil sie die Hypotheken nicht mehr bezahlen konnten und Blackstone der US-Regierung danach Hilfe anbot. Innerhalb von 3 Jahren übernahm die Finanzfirma 50.000 leerstehende Häuser zu Spottpreisen und gründete Invitation Homes auf Deutsch etwa einladendes Zuhause, um sie an die schnell wachsende Zahl von Amerikanern zu vermieten, die sich den amerikanischen Traum vom Eigenheim nicht mehr erlauben können. Von Kritikern wird Invitation Homes als Slumlord der Wall Street beschimpft. Jetzt profitiert Dallas Tanner von der Corona-Krise.
COVID appears to have been beneficial for demand, but we believe its impact has simply been to accelerate a shift from denser urban housing to single-family housing that was already poised to take place over the next many years.
Die Pandemie habe die Nachfrage angekurbelt und würde die Flucht aus dicht besiedelten städtischen Gebieten in seine Einfamilienhäuser in Regionen wie Phoenix, Atlanta und Tampa beschleunigen, sagt Tanner. Gemeinsam mit dem Finanzunternehmen Rockpoint Group will er dieses Jahr 1 Milliarde Dollar ausgeben, um noch viel mehr Häuserpakete zu kaufen und an die fliehenden Städter zu verpachten. Mieterschützer wie Elora Raymond, Professorin für Städteplanung am Georgia Institute of Technology, halten das für eine schlechte Idee. Diese Finanzfirmen reichen viel mehr Räumungsklagen vor Gericht ein als kleine Vermieter. Wall Street-Vermieter haben den amerikanischen Traum in einen Albtraum verwandelt. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie der Bürgerrechtsorganisation Americans for Financial Reform, übersetzt Amerikaner für finanzielle Reform. Sie wirft der 60 Milliarden Dollar schweren Branche der Hausaufkäufer vor, kleine Hauseigentümer durch den Kauf der Häuserpakete zu entmachten. Gleichzeitig profitiere sie von knappem, günstigen Wohnraum und einem unregulierten Mietmarkt, sagt Dan Immergluck, Professor für Städteplanung an der Georgia State Universität. Diese Unternehmen suchen sich ganz bewusst Gegenden wie Atlanta oder Phoenix aus, wo es nur wenig Mieterschutz gibt. Hinzu kommt, häufig hakt es bei der Instandhaltung der Häuser nach dem Ankauf und die Mieter fühlen sich nicht wohl. So berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, Invitation Homes Mieter würden oft monatelang auf Reparaturen warten und müssten mit übermäßigen Mieterhöhungen und Nebenkosten rechnen. Dallas Tanner, der Chef von Invitation Homes, sieht das anders.
We serve as a port in the storm for residents, delivering comfortable homes and genuine care when it mattered the most.
Das Unternehmen sei für seine Mieter ein sicherer Hafen und würde sie in schwierigen Zeiten gut betreuen, sagte er. verschweigt aber, dass mehrere hundert aus ihren Häusern vertrieben wurden, obwohl die Biden-Regierung ein Moratorium bis Ende März verlängert hat, um eine Welle von Zwangsräumungen zu vermeiden. Ein Problem, sagt Peter Hepburn, Soziologieprofessor an der Rutgers-Universität in New Jersey. Das Moratorium erlaubt Vermietern, eine Warnung an zahlungsunfähige Mieter zu schicken. Das kann dramatische Folgen haben, weil viele Mieter nicht kämpfen, sondern direkt ausziehen. Wenn die Biden-Regierung also das Moratorium verlängert hat, um eine öffentliche Gesundheitskrise zu vermeiden, dann war das ganz sicher ein Schritt in die falsche Richtung. Hinzu kommt, sobald das Moratorium ausläuft, werden die Mietrückstände fällig, die sich für Millionen von Menschen auf insgesamt 70 Milliarden Dollar belaufen. Peter Hepburn: Ohne staatliche Unterstützung werden viele es nicht schaffen, eine Zwangsräumung zu vermeiden. Im Dezember hat die Biden-Regierung Mietzuschüssen von 25 Milliarden Dollar zugestimmt. Im neuen Corona-Hilfspaket, das diese Woche verabschiedet wurde, legt sie noch einmal 20 Milliarden Dollar drauf. Sie fließen direkt an die Vermieter, damit sie ihre Hypotheken abzahlen können und es nicht erneut zu einer Situation wie 2008 kommt, von der Invitation Homes und Blackstone so enorm profitiert haben. Dallas Tanner kann sich also nicht beklagen. Das Unternehmen hat bereits im vierten Quartal des vergangenen Jahres 1200 neue Häuser gekauft.
Ein Firmenporträt von Heike Wipperfürth. Die Europäische Zentralbank hat gestern entschieden, den Leitzins bei Null zu belassen und ihre Anleihekäufe zu beschleunigen. Wie das in den Kommentarspalten der Zeitung bewertet wird, hören Sie jetzt in unserer Wirtschaftspresseschau.
Nach Einschätzungen der Frankfurter Rundschau ist es enorm wichtig, dass die Notenbank sich nun abermals ins Zeug wirft, um günstige Finanzierungskonditionen sicherzustellen, wie EZB-Direktorin Christine Lagarde formuliert. Die Zinsen sollen in den kommenden Monaten auf ein extrem niedriges Niveau gedrückt werden, was den Regierungen Handlungsspielraum für zusätzliche Hilfsprogramme gibt, die mit Staatsanleihen finanziert werden müssen. Der Preis dafür könnte eine vorübergehend etwas höhere Inflation sein. Das ist durchaus verkraftbar. Die Stuttgarter Zeitung schreibt: Das Gespenst der Inflation ist wieder aufgetaucht. Weltuntergangspropheten sagen schon ein Ende des Geldes vorher, malen zumindest den drastischen Verlust des Ersparten und der Kaufkraft an die Wand. Zu solcher Panik besteht kein Anlass. Ein Risiko durch die anhaltende Niedrigzinsphase ist aber die mögliche Entstehung von Blasen. Der Höhenflug der Aktienkurse ist in den meisten Fällen nicht durch reale Werte gedeckt, sondern eine Folge des billigen Geldes und fehlender Anlagealternativen. Die Volksstimme aus Magdeburg meint: Sollte tatsächlich die Inflation dauerhaft über die 2%-Marke steigen, wie ein Teil der etablierten Wirtschaftsexperten prognostiziert, dann wäre die EZB gezwungen zu reagieren. Aber schon eine moderate Zinserhöhung würde die Staatsfinanzierung in den südlichen EU-Ländern erschweren. Ähnlich wie bei der Griechenland-Rettung würden Corona-Aufbauhilfen der EU, für die Deutschland garantiert, am Ende in den Schuldendienst von Italien fließen. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Entweder finanziert Deutschland fremde Haushalte oder die EZB verliert die Unabhängigkeit und bleibt beim Nullzins. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Eine souveräne Zentralbank würde ihre Geldpolitik jetzt nicht lockern. Sie würde sie auch nicht verschärfen, wohl aber konstatieren, dass sie eine eventuelle Verfestigung des Trends zu höherer Inflation mit Blick auf ihr Mandat nicht akzeptieren werde. Die EZB tritt aber nicht souverän auf. Stattdessen hat sie eine Heidenangst, dass ein auch nur kleiner Anstieg der Marktzinsen den Staaten und der Finanzbranche das Leben ernsthaft erschweren könnte. Wofür nichts spricht.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk Deutschland heute. Ein Thema sind dann die anstehenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Kommunalwahlen in Hessen. Danke fürs Zuhören. Bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und natürlich auch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.